Warren Buffett ist der erfolgreichste Investor der Welt. Sein Vermögen beläuft sich aktuell auf mehr als 80 Milliarden US-Dollar. Angefangen hat er als Zeitungsjunge und Kaugummiverkäufer. Willst auch du endlich finanziell frei werden? Willst auch du erfolgreich dein Geld für dich arbeiten lassen? Dann bist du hier genau richtig. Denn alles, was du brauchst, ist Wissen. Wissen über Buffetts Mindset, seine Tools, Methoden und Strategien. Und die Anleitung dafür, wie du es umsetzt. All das erhältst du hier im Little Buffett Podcast. Der Podcast für alle Investoren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Dominikus Link und ich begrüße dich ganz herzlich zur 15. Folge mit dem Thema 4 Eigenschaften einer Investition, Teil 5. Vielleicht fragst du dich jetzt, 4 Eigenschaften und das ist Teil 5, wie kommt das denn? Dazu solltest du auf jeden Fall bei Teil Nummer 1 anfangen und Teil 1, 2, 3 und 4 durchhören, denn dann wirst du merken, dass eine Folge zwischendrin ist, in der wir keine neue Eigenschaft besprochen haben, sondern einfach nochmal die anderen abgerundet haben. Und generell ist das Ganze hier als eine Serie aufgebaut. Das heißt, fang auf jeden Fall mit Teil Nummer 1 an und arbeite dich durch bis zum jetzigen Teil Nummer 5, damit wir hier alle auf dem gleichen Stand sind. Rekapitulieren wir nochmal, was genau sind die 4 Eigenschaften, von denen Warren Buffett im Jahr 1978 redet. Nummer 1, verstehe das Unternehmen. Nummer 2, stell sicher, dass das Unternehmen hervorragende Aussichten für die Zukunft hat. Nummer 3, schau, dass das Unternehmen von einem kompetenten und aufrichtigen Management geleitet wird. Und Nummer 4, zu der wir jetzt kommen, ist der Preis. Das heißt, das Unternehmen sollte immer zu einem attraktiven Preis zur Verfügung stehen. Und attraktiver Preis, naja, was ist das schon? Das ist natürlich sehr offen gehalten. Und das Spannende beim Preis ist, es gibt nicht den einen Preis, der fair ist oder den einen Preis, wo du sagst, ja, der Preis ist attraktiv, sondern das ist eher so ein, naja, wie soll man das sagen? Warren Buffett benennt das so schön und er sagt, entweder, wenn du dir das anschaust, springt dir das direkt ins Gesicht, so nach dem Motto, boah, ist das günstig, oder es ist wahrscheinlich zu teuer. Das heißt, da gibt's, also, es gibt unglaublich viele Berechnungen, wo du errechnen kannst, ja, das Unternehmen hat den Wert XYZ und wenn es weniger kostet als den Wert, den ich errechnet habe, dann ist es günstig. Nur wenn man Warren Buffett zuhört, dann sagt er, naja, diese glasklare Berechnung ist halt nicht immer so glasklar. Sonst, wenn es nämlich so einfach wäre, würde es jeder machen und Fakt ist, es ist nicht so einfach. Dementsprechend werden wir jetzt auf jeden Fall hier in der ersten Folge, wo wir uns dem Thema Preis widmen, erstmal die Basics durchgehen, beziehungsweise auch ja eine Strategie durchgehen, wie man schaut, okay, ist denn der Preis günstig oder teuer? Und als erste Information, wenn wir uns das Thema Preis anschauen, ist der Unterschied zwischen Wert und Preis. Es gibt ein knackiges Zitat, ich weiß gar nicht, ob das von Warren Buffett oder Benjamin Graham kommt. Auf jeden Fall hat einer von den beiden mal gesagt, Price is what you pay, value is what you get. Das heißt, Preis ist das, was du für etwas bezahlst und der Wert ist das, was du bekommst, wenn du das bestimmte Produkt kaufst. Und Warren Buffett hat dazu ein zweites treffendes Zitat, no matter whether we're talking about socks or stocks, I like to buy quality at a low price oder sowas in die Richtung. Also auf Deutsch übersetzt, ganz egal, ob wir über Aktien oder über Socken sprechen, ich mag es, Qualitätsware zu einem günstigen Preis einzukaufen. Und den Preis einer Aktie, den findet man relativ schnell raus. Da googelst du einfach hier, was kostet eine Coca-Cola-Aktie und dann bekommst du sofort den Preis für eine Coca-Cola-Aktie ausgespuckt. Die Kunst ist es, den inneren Wert einer Coca-Cola-Aktie rauszufinden. Und dafür gibt es eben unglaublich viele Ansätze und verschiedene Investoren verwenden eben verschiedene Modelle, um den Wert einer Aktie herauszufinden. Und es gibt eine sogenannte Efficient Market Theory oder auf Deutsch genannt effiziente Markttheorie oder die Theorie des effizienten Marktes, die besagt, dass der Preis einer Aktie zu jedem Zeitpunkt identisch mit dem Wert einer Aktie ist. Und wenn man Warren Buffett und Charlie Munger dazu interviewen würde, würden die beiden sagen, dass das Ganze ziemlich großer Humbug ist. Und wenn man Warren Buffett danach interviewt, was er dazu sagt, wie man den Wert einer Aktie berechnet, dann sagt er, oder den Wert eines Unternehmens besser gesagt, dann sagt er, der Wert eines Unternehmens wird danach bestimmt, wie viel Geld durch das Unternehmen in den nächsten Jahren produziert wird. Und wenn man das einmal gehört hat, dann klingt das ziemlich einleuchtend. Das Unternehmen, was ich mir kaufe, ist den Betrag wert, den es in den nächsten Jahren an Geld für den Besitzer generiert. Überleg zum Beispiel mal bei dir in der Gegend eine Eisdiele. Wenn du dir eine Eisdiele bei dir in der Fußgängerzone zum Beispiel kaufen würdest und diese Eisdiele, ihr wirtschaftet direkt im nächsten Geschäftsjahr einen Gewinn von 100.000 Euro. Dann wäre ja das Geschäft der Eisdiele auf jeden Fall schon mal 100.000 Euro wert. Und wenn es das Jahr danach nochmal 100.000 Euro erwirtschaftet, das Jahr danach nochmal 100.000, dann nochmal 100.000, nochmal, dann wäre das Geschäft der Eisdiele ja auch ein Vielfaches von den 100.000 wert. Das ist soweit, glaube ich, relativ einleuchtend. Überleg zum Beispiel mal in deinem Kopf, was würdest du für ein Unternehmen bezahlen, was dir jedes Jahr einen Gewinn von 100.000 Euro ausspuckt? Und wenn man diese Frage an eine große Menge an Menschen stellt, das Ergebnis liegt irgendwo zwischen 700, 800, 900.000 Euro. Das heißt, das 7- bis 9-fache eines Jahresgewinns. Und das wäre in dem Fall für dich der Wert des Unternehmens. Wenn du jetzt für dich entschieden hast, okay, ich wäre dafür bereit, für diese Eisdiele zum Beispiel, sagen wir mal, 700.000 Euro zu bezahlen, dann ist das für dich der Wert, den du für dich bestimmt hast. Und dann kann es sein, der Besitzer der Eisdiele verkauft dir die Eisdiele für 300.000 Euro. Ist dann der Wert und der Preis identisch? Niemals. Und das Spannende ist, in ähnlicher Form gilt das auch für börsennotierte Unternehmen. Natürlich werden dort die Anteile des Unternehmens sind viel flüssiger, beziehungsweise werden viel häufiger gehandelt, und dadurch, dass viele tausend Menschen da Tag für Tag die Anteile kaufen und verkaufen, könnte man im ersten Moment denken, dass der Preis des Unternehmens und der Wert des Unternehmens identisch ist. Nur kommt man relativ schnell an die Grenzen des Konzepts, wenn man einmal verstanden hat, dass der Wert des Unternehmens für jeden Investor individuell ist. Das heißt, den Wert, also schauen wir uns zum Beispiel mal das Unternehmen Coca-Cola an. Wenn ich mir Gedanken mache, wie viel ist das Unternehmen Coca-Cola für mich wert, wie viel würde ich dafür bezahlen, und du überlegst, wie viel würdest du dafür bezahlen, was ist das Unternehmen Coca-Cola für dich wert, kommen wir vermutlich auf zwei unterschiedliche Beträge. Und alleine dadurch ist es gar nicht möglich, dass der Preis und der Wert eines Unternehmens identisch ist. Weil jeder von uns würde das Unternehmen Coca-Cola zum gleichen Preis bekommen, aber wir haben unterschiedliche Werte für uns selber definiert. Das ist ein Aspekt, wieso ich der Efficient Market Theory widerspreche. Und ein zweiter Aspekt sind menschliche Emotionen. Wenn man sich zum Beispiel ein und dasselbe Unternehmen anschaut, kurz vor der Finanzkrise 2008 und mitten in der Finanzkrise, dann variiert der Preis des Unternehmens zum Beispiel um knapp 50%. Ja? Das heißt, nehmen wir mal als Beispiel das Unternehmen Apple, dann war der Preis des Unternehmens Apple kurz vor der Finanzkrise doppelt so hoch wie mitten in der Finanzkrise. Und wenn man der Definition des Wertes von Warren Buffett folgt, das heißt, das Unternehmen ist so viel wert, wie es in Zukunft an Geld für die Anteilseigner generieren wird, dann hat sich der Wert des Unternehmens Apple aber doch nicht halbiert. Weil der Geldbetrag, den das Unternehmen Apple in 5 Jahren erwirtschaftet wird, wenn man aus der Sicht von 2008 vor der Finanzkrise und mitten in der Finanzkrise schaut, dann hat sich der Betrag, den Apple in den nächsten 5, 10, 15 Jahren erwirtschaften wird, doch nicht auf einmal halbiert. Aber der Preis hat sich halbiert. Woran liegt das? Menschen sind emotionale Wesen. Und die zwei dominierenden Emotionen an der Börse sind auf der einen Seite Angst und auf der anderen Seite Gier. Und in dem Falle einer Finanzkrise ist die Emotion, die dominiert, natürlich die Angst. Die Angst, Geld zu verlieren. Wenn erstmal die Preise ein bisschen einstürzen, dann bekommen Investoren Angst und fangen an zu verkaufen, verkaufen, verkaufen. Daraus entwickelt sich so eine Eigendynamik, weil andere verkaufen, verkaufe ich jetzt auch. Dadurch werden bestimmte Orders ausgelöst, wo noch mehr verkauft wird, noch mehr verkauft, noch mehr verkauft, 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 verkauft. Und irgendwann findet das Ganze einen Boden, weil dann wieder Investoren anfangen zu sagen, okay, jetzt ist diese Aktie so günstig, jetzt steige ich ein. Aber diese ganze Nummer mit den Emotionen ist ein eigenes Thema für sich. Fakt ist, dass auch wenn sich der Preis eines Unternehmens halbiert, sich nicht unbedingt der Wert halbiert. Mit Sicherheit hat Apple durch die Finanzkrise in demselben Jahr, also in 2008, weniger iPhones verkauft, als sie eigentlich geplant hatten. Vielleicht haben sie auch im Jahr 2009 noch weniger iPhones verkauft, als sie vor der Finanzkrise geplant hatten. Nur das Jahr 2010, 11, 12 und alle folgenden Jahre waren trotz der Finanzkrise mit Sicherheit davon nicht wirklich beeinflusst. Und es gibt noch unglaublich viele andere Beispiele, die ich hier an der Stelle nennen könnte, um mal eins herauszupicken. Im Sommer 2018 kam mal eine Meldung des Unternehmens Starbucks, dass sie Läden schließen. Und ich weiß nicht mehr genau, wie viele Läden Starbucks oder wie viele Filialen Starbucks schließen wollte. Ich weiß allerdings, es waren weniger als 1% der Filialen, die geschlossen wurden. Und das heißt zum einen, selbst wenn das durchschnittliche Filialen wären, dann würden 1% des Umsatzes und 1% des Gewinns des Unternehmens Starbucks auf einmal fehlen. So, wenn wir uns das aber mal weiter überlegen, das Unternehmen Starbucks ist ja nicht blöd. Die werden ja nur Filialen schließen, wenn die nicht profitabel sind. Das heißt, es werden wahrscheinlich nicht mal 1% des Umsatzes fehlen, aber der Gewinn wird durch diese Ladenschließung wahrscheinlich unbeeinträchtigt sein. Weil wenn diese Filialen gewinnbringend wären, würden sie die nicht schließen. Und das ist die erste Überlegung dazu. Dann eine zweite Überlegung. Die Anzahl der Läden, die sie geschlossen haben, errichtet Starbucks jedes Quartal wieder neu. Das heißt, im selben Quartal, als diese Meldung kam, hat Starbucks mehr Filialen eröffnet, als geschlossen wurden. Und das ist eigentlich der Beweis dafür, dass diese Meldung zwar blöd klingt, wenn die sagen, ich weiß nicht genau, wie viele es waren, irgendwie vielleicht knapp 200 Filialen, die sie schließen wollten. Klingt natürlich blöd. Nur wenn man sich gleichzeitig anschaut, dass sie mehr Filialen im selben Quartal eröffnen, als sie da schließen wollen, ist das ja alles halb so wild. Was hat allerdings der Aktienkurs gemacht? Der Aktienkurs von Starbucks ist an dem Tag um knapp 10% gefallen. Wenn man sich aber diese Überlegungen anstellt, ist dann tatsächlich der Wert des Unternehmens Starbucks um 10% gefallen? In meiner Wahrnehmung definitiv nicht. Und das sind eben Gelegenheiten, in denen man für sich überlegen kann, okay, verstehe ich das Unternehmen? Yep. Hat Starbucks sensationelle Aussichten für die Zukunft? Yep. Wird das von kompetenten Managern geführt? Yep. Und wenn man sich vorher Überlegungen gemacht hat in Bezug auf den Preis und sagt, ja, preislich ist das eigentlich schon ganz schön attraktiv, und dann kommt diese Meldung, wo der Preis nochmal 10% in die Knie geht, das sind Momente, wo man sagen kann, yo, jetzt schlage ich zu. Eigentlich hatte ich den Inhalt hier gar nicht für die Podcast-Folge vorgesehen, aber das kam irgendwie einfach so aus mir rausgesprudelt. Und dementsprechend soll das jetzt erstmal für diese Folge gewesen sein. In den nächsten Folgen schauen wir uns eben mal verschiedene Möglichkeiten an, wie man einen gewissen Wert eines Unternehmens definieren könnte. Wie das damals Benjamin Graham, also der Lehrer von Warren Buffett, damals gemacht hat, wie er damit angefangen hat. Und wie sich das so im Laufe der Zeit entwickelt hat und auch wie man diese Überlegung von Warren Buffett, das heißt, dass man sagt, ein Unternehmen ist den Geldbetrag wert, den es im Laufe der nächsten Jahre erwirtschaften wird, wie man den noch fortführt. Also da gehören noch ein paar Feinheiten dazu. Und das werden wir uns auch in ein paar Folgen anschauen. Und an dieser Stelle vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um in den Little Buffett Podcast reinzuhören. Das bedeutet mir wirklich viel und ich freue mich riesig, dass du wieder mit dabei warst. Alles, was wir hier besprechen, ist natürlich keine Anlageberatung, sondern es geht lediglich darum, dir die Tools und Strategien der erfolgreichsten Investoren der Welt an die Hand zu geben. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich riesig, wenn du dich dazu entscheidest, den Podcast hier zu abonnieren bzw. dem Podcast hier zu folgen und mir gegebenenfalls eine Bewertung oder ein Feedback gibst, zum Beispiel über Instagram unter dem Benutzernamen DominikusLink. Bis zur nächsten Folge und ich wünsche dir viel Erfolg beim Investieren.